Danke.
Also wir sind dankbar, dass der Andreas heute wieder hier ist, ne? Ja. Dass er mir das sich ergeben hat. Ich hatte ihn angefragt im Mai oder auch im Juni, ist er aber nicht mal wieder bei uns predigen möchte. Er hatte das ja vor seinem langen Spanienurlaub zugesagt und dann hat er uns dann 3 Termine genannt und ich dachte, wäre doch schön, wenn wir nicht nur einen Termin nehmen, sondern vielleicht 2. Ich dachte zuerst, es ist unverschämt, aber er hat sofort Ja gesagt. Also bin ich dankbar, dass du heute das 2. Mal hier in diesem Sommer bei uns bist.
Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Und wir hatten ja tatsächlich, meine Frau und ich, gedacht, dass wir ein paar Tage hier bleiben. Wir wollten eigentlich gestern schon anreisen. Hier gibt es ja diesen Silbersee um die Ecke. Und da wollten wir schon die ganze Zeit mal hin. Und dann hat dann gestern Vormittag, hat dann meine Schwiegertochter angerufen, hat gesagt, hier, ich habe einen Termin vergessen, wir haben eine Einladung bekommen, könnt ihr mal auf die Kinder aufpassen mit Übernachtung. Naja, dann haben wir gesagt, okay, die Familie geht vor. Und dann kam am Nachmittag dann diese Information, dass dann dieser Prediger, dass der gestürzt ist beim Sport, der ist da irgendwie, glaube ich, sogar geschient worden oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was wäre die Welt ohne Rentner, wenn man nicht auf die Rentner zugreifen könnte und sagen kann, die Welt geht unter, ja, und kannst du mal jetzt hier einspringen oder so? Oder was wäre die Welt ohne Oma und Opa? Und wenn jetzt Rentner und Oma und Opa entrückt werden würden, ich glaube, das wäre ein ganz schönes Chaos. Naja, bei uns ist es momentan gerade jetzt die letzten Wochen so, dass sich einige von der Gemeinde damit beschäftigen, wir sind ja jetzt in der Endzeit und was kann alles passieren. Und dann hatten wir so eine Art Kinoabend, wo dann immer wieder so eine Chronik aufgeführt wurde, was jetzt in den letzten Tagen immer noch so passiert. Und dann auf das tausendjährige Reich ist man dann gekommen und so. Also da scheint irgendwie auch bei anderen irgendwie so ein Thema zu sein. Wir sind in der Endzeit, was passiert, was könnte passieren? Und was mir da aufgefallen ist, dass man immer in dieser Frage, dann greift man immer auf irgendwelche YouTubes zurück. Der in YouTube, der hat das gesagt. Und der im Internet, der hat das gesagt. Und bei Facebook war dieses oder jenes. Und in diesen ganzen Gedanken hatte ich dann während so meiner Gebetszeit ist mir ein Blick auf ein Zitat gefallen, das lag bei uns auf dem Wohnzimmertisch, von einem Dr. David Jeremiah. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, ja, aber da war dann so ein Zitat von ihm, da steht, Gott kennt seinen Plan. Und selbst wenn er uns seinen Plan offenbart, erwartet er von uns, dass wir für diesen Plan beten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, er hat einen Plan, wir sind in der Endzeit, er hat einen Plan und er wird diesen Plan auch umsetzen für diese Welt. Er hat einen Plan für dich und auch für mich und er wird diesen Plan umsetzen, egal wie alt du bist, ob du jung bist oder älter bist, er hat einen Plan. Aber das, was hier gesagt wird, ist, betet für diesen Plan. Betet für diesen Plan. Der Herr wird seine Pläne offenbaren, er wird die Pläne umsetzen, aber das Einzige, was er erwartet, ist Gebet. Und das habe ich mir dann, das weiß jeder von uns, aber das ist mir nochmal so richtig reingegangen. Gebet ist die absolute Grundlage für alles. Und dann ist es natürlich so, dann habe ich mich dann selbst überprüft, ja, also wie sind meine Gebete, ja, und ich denke in diesem ganzen Kontext sind auch nicht einfach nur die Gebete gemeint, lieber Gott, mach dieses oder jenes, sondern ich glaube, hier sind wirklich die Herzensgebete gemeint. Die Herzensgebete, die so aus dem Inneren hervorkommen. Und dann ist mir in Bezug auf diese ganzen Gedanken, wenn es um bedingungsloses Gebet geht, da musste ich dann an einen christlichen Film denken und dieser christliche Film, das ist ein Film, der ist in den USA gedreht worden und dieser Film, dieser Inhalt von diesem Film hat tatsächlich stattgefunden. Dieser Film heißt Facing the Giants. Auf Deutsch heißt er, gib dein Bestes. Vielleicht hat der ein oder anderen gesehen. Du hast ihn schon gesehen, du wahrscheinlich auch, wenn du nickst. Ja. Dieser Film, dieser wahrhaftige Film, der tatsächlich so abgelaufen ist, der handelt von einem Footballtrainer. Und dieser Footballtrainer hat es in 6 Jahren nicht geschafft, sein Team zum Erfolg zu bringen. 6 Jahre sind die am Trainieren, 6 Jahre sind die, treffen die sich immer und sie haben keinen Erfolg. Und in der Zwischenzeit sind die ganzen Spieler absolut demotiviert. Und sie glauben auch nicht mehr an Siege. Und die Mannschaft ist nach diesen 6 Jahren in einem absolut desolaten Zustand. Und der Trainer, der kommt in eine Krise. Und als er dann und seine Frau noch zusätzlich feststellen, dass seine Frau keine Kinder bekommen kann und die Leitung von diesem Footballteam ihm auch noch kündigen möchte, die wollen ihn loswerden, in der Situation ruft er verzweifelt Gott um Hilfe. Also er ist völlig am Boden und seine Gebete, seine Zuwendung zu Gott, das geht weit darüber heraus als, lieber Gott, hilf mir und meiner Mannschaft, Amen, sondern er ist total verzweifelt, er ist am Boden und er bittet Gott in dieser Verzweiflung um Hilfe und dann passieren plötzlich übernatürliche Dinge. Und durch diese übernatürlichen Dinge fängt er an zu glauben. Er gibt sein Leben Jesus, er glaubt und dann hat er eine Begegnung im Himmel. Und er sucht dann nach einer stärkeren Motivation für sein heruntergekommenes Team und er möchte irgendwo durch diese demotivierten Spieler überzeugen, dass Gott das Unmögliche auf dem Spielfeld umsetzen kann. Und er geht noch darüber heraus, dass er sagt, Gott kann nicht nur das Unmögliche auf diesem Spielfeld möglich machen, sondern Gott kann das Unmögliche in deinem Leben auch möglich machen. Und er fängt dann an, diese ganze Mannschaft zu konfrontieren mit unüberwinderlichen Hindernissen. Und die Spieler, die müssen dann ihre Kraft und ihren Mut aufbringen, um das, was der Trainer von ihm erwartet, dass sie das auch umsetzen können. Und ich habe einen kleinen Filmtrailer euch mitgebracht, ein paar Minuten nur, wo ihr so ein bisschen herausspüren könnt, um was es da diesen Trainer geht, um das Unmögliche in dem Spieler freizusetzen, um wieder auf die Richtung zu kommen. Ich hoffe, es funktioniert. Wir hören einfach mal hin.
Stellung steckt. Stimmt etwas in euch drin nicht?
Heute predigt er aber.
Was ist? Ist deine Einstellung positiv?
Ja, klar.
Dann machen wir doch gleich die Schildkröte. Abwehrspieler auf die Grundlinie, nennt euch Partner, Hopper.
Jeremy, steig jetzt auf. Schau dir das an.
Halt dich gut fest, Jeremy. Fertig? Los, Brock. Knie vom Boden weg, nur auf Händen und Füßen. So ist gut. Ein bisschen nach links, du läufst viel. Ja, so. Komm, streng dich an. Weiter, Brock. Immer weiter. Und weiter. Sieht gut aus, bleib gerade. Etwas nach links. Gut so, Brock. Durchdrücken. Ich schaff nie 50. Immer weiter, Brock. Gut.
Dann geh schon über die 20.
Vergiss die 20. Du wolltest dein Bestes geben. Geh weiter. Du, nicht stehen bleiben. Du kannst noch weiter.
Ich komm nicht raus.
Du musst weitergehen. Weiter. Bleib nicht stehen, ehe du mir nicht alles gegeben hast. Weiter. Weiter, Brock. Bis nichts mehr geht. Immer weiter, Brock. Ach, die Knie vom Boden weg. Weiter. Und immer weiter. Du hast mir versprochen, du gibst dein Bestes. Dein Allerbestes. Verstanden?
Ja.
Durchdrücken. Durchdrücken.
Komm, Junge.
Geh weiter. Geh weiter. Die Knie vom Boden weg. Und voll durchdrücken. Du hörst erst auf, wenn du mir alles gegeben hast. Alles, was du hast. Dein Allerbestes. Streng dich an. Zeig mir, wie stark du bist. Weiter. Du sollst drücken, Junge. Drück die Beine durch und gib mir alles. Gib mir alles, was in dir steckt, Brock. Weiter, keine Schwäche, weiter, weiter, gut, immer weiter, weiter mit allem, was du hast.
Ist denn weh?
Lass mich nicht hängen, das ist doch nicht dein Bestes. Geh weiter und gib mir dein Allerbestes. Na los!
Ist
es
schwer?
Weißt du, dass es schwer ist? Ich hab keine Kraft, sag mir Kraft in deinem Körper, veratle mit deinem Körper, aber gib nicht auf, gib nicht auf. Und alles raus und zeig mir, du, was du
imstande
bist. Du gibst nicht auf, Brock, du gehst weiter. Ist denn weh? Ich weiß, dass es weh tut, sonst könnte es jeder. Komm weiter, jetzt geh zu deinem Willen, Junge. Es ist nicht mehr weit. Komm, du schaffst das, Brock. Komm schon. Immer weiter.
Es brennt so.
Dann lass es brennen. Du läufst mit den Armen. Du läufst mit dem Herzen. Weiter. Gib mir alles. Gib mir alles, was du kannst. Dein Bestes. Du hast es mir versprochen. Gib nicht auf.
Ich kann nicht.
Doch, doch, du kannst. Du gibst nicht auf. Gib mir, Brock. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Komm weiter. Noch 20 Schritte. Komm schon. 20 hast du. Komm weiter, Brock.
Mich bewegt dieser Film immer wieder, auch so diese einzelnen Wörter, die dieser Trainer, diesem Brock gesagt hat, ja. Du läufst nicht mit deinen Armen, sondern du läufst mit deinem Herzen. Und du bist ein Leiter, du bist ein Anführer und ich brauche dich. Und ich glaube, das sind auch solche Botschaften, die wir auch immer wieder hören müssen. Der Herr braucht dich, die Welt braucht Männer und Frauen, die Gott fürchten, und die ihn repräsentieren. Und da spielt das Alter keine Rolle. Es tut weh. Das sind die Umstände. Ja, wenn es nicht wehtun würde und die Umstände nicht wären, da könnte es jeder machen. Kann ich auf dich zählen? Kann ich auf dich zählen? Ich brauche dich. Kann ich auf dich zählen? Und der Trainer, der gewöhnt sich, nachdem er sich bekehrt hat, gewöhnt er sich an, nach jedem Spiel in die Mittellinie zu gehen und zu beten. Das ist es, glaube ich, bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft haben das auch, glaube ich, zwei Länder gemacht. Die haben dann auch anschließend gebetet. Vielleicht haben sie auch den Film gesehen, ich weiß es nicht. Aber er hat sich das angewöhnt, nach jedem Spiel, ob gewonnen oder nicht gewonnen, er ist auf die Mittellinie gegangen und hat dann gebetet. Und er hat gemerkt, weil er es öffentlich gemacht hat, dass immer wieder nach dem Spiel plötzlich auch andere Spieler mit dazugekommen sind. Die haben auch mitgebetet. Und zum Schluss sind sogar von der Gegenmannschaft auch Leute gekommen, die haben dann auch mitgebetet. Und die Footballleitung, die hat das alles gesehen und die hat dann diesem Trainer verboten zu beten. Die haben gesagt, also wenn du weiterhin hier betest, wenn du das machst öffentlich, dann bekommst du gekündigt. Und der Trainer hat gesagt, ich mache das weiter, weil das Gebet ist das Werkzeug, mit dem der Mensch zeigt, dass er Gott mehr gehorcht als den Menschen oder irgendetwas anderes. Und er konnte nur deswegen so standhaft bleiben und seinen Stopp riskieren, weil er durch das Gebet eben fest mit dem Herrscher im Himmel verbunden war. Das Ergebnis von diesem Film ist, dass ihm gekündigt wurde. Das ging sogar vor das oberste Gericht in den USA. Aber man sieht auch, dass der Herr sich zu ihm gestellt hat und dass er plötzlich auf übernatürliche Weise Türen geöffnet bekommen hat, die einzigartig gewesen sind. Und er hat gesagt, das Gebet ist das Werkzeug, mit dem der Mensch zeigt, dass er Gott mehr gehorcht als den Menschen oder irgendetwas anderes. Das heißt, wir beten. Wir beten, egal wie hoch der Preis ist. Weil Gott hat immer noch den Vorsitz. Gebet ist total wichtig. Aber ich weiß auch, dass es für einige Christen ein Kampf ist. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, warum die Gebete so lauwarm sind, warum Gebete manchmal gezwungen sind, warum steckt so wenig Leidenschaft und Kraft dahinter. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es da keine Patentlösung gibt, die ein mühsames Gebet in eine geistliche Fülle verwandelt. Aber ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Das ist nochmal so ein Merksatz für mich geworden. Unser Gebetsleben offenbart, wer in unseren Augen wirklich regiert. Dein und mein Gebetsleben offenbart, wer in unseren Augen wirklich regiert. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ich tief in meinem Inneren glaube, dass irdische Menschen, dass irdische Mächte herrschen, also Regierungen, weltliche Entscheidungsträger oder gesellschaftliche Trends oder Kritiker, wenn ich glaube, dass sie den größten Wert und den größten Einfluss auf mein Leben und meine Welt haben, was passiert dann? Dann richte ich genau den größten Teil meiner Gedanken und meiner Energie genau auf diese Dinge. Und das habe ich eingangs gemeint mit dieser ganzen Endzeitgeschichte. Man konzentriert sich auf Dinge, wo ich sage, hey, das hat irgendeiner, hat das im Internet mal verbreitet oder die künstliche Intelligenz, die hat das gesagt oder irgendein YouTuber hat das gesagt. Oder jetzt die halb Deutschland schaut auf nächste Woche, auf den 6.9. nach Sachsen-Anhalt, was da wohl passieren wird mit den Wahlen und welche Auswirkungen das halt haben kann. Also auf das, worauf ich meine Gedanken und meine ganze Energie richte, das ist irgendwo auch meine Herzenshaltung. Richte ich meine Fotos auf die Meinung von anderen Menschen, auf ChatGPT, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, oder richte ich meinen Fokus auf die Wahrheit, auf die Person, die wir eben hier hochgehoben haben, auf die Person Jesus Christus und auf den Vater. Und wenn ich wirklich glaube, dass der Himmel regiert, dann ist das Gebet meine erste Reaktion. und nicht mein letzter Ausweg. Und du sprichst mit demjenigen, der regiert, und das ist Gebet. Du hast eine innige Beziehung zu ihm und du pflegst Gemeinschaft mit ihm. Du bittest ihn darum, was du für richtig hältst und dass du erhältst, wovon du weißt, dass es das Beste ist. Und dann wirst du sehen, dass der Herr darauf reagiert und antwortet. Vielleicht nicht so schnell wie die sozialen Medien, aber er wird reagieren und antworten. Und das ist das nächste Problem, das mir aufgefallen ist. Wir leben in so einer so schnellen Welt. Wenn ich irgendetwas wissen will, oder auch von meiner Kindheit, von meiner Jugendheit, wenn da irgendetwas war, ich bin zu meinen Eltern gegangen, habe dann gefragt und die haben dann gesagt, ja, das läuft so und so und das geht so und so. Oder sie haben dann gesagt, dann muss ich selbst mal nachgucken. Dann wurde das Lexikon rausgeholt und geguckt. Und heute hast du innerhalb von Sekunden hast du die Lösung. Innerhalb von Sekunden hast du die Lösung. So, und wenn du jetzt denkst, durch dein Gebet bekommst du innerhalb von Sekunden von Jesus die Lösung, dann ist das eine Lüge. Du brauchst diese Gemeinschaft mit ihm, du brauchst diese innige Begegnung mit ihm und dann kann es eben sein, dass es etwas dauert, bis du von ihm eine Lösung hörst, weil er ja viel weiter denkt. Und was löst das bei den Leuten aus, wenn du nicht ruckzuck irgendwo eine Lösung hast? Hat Jesus mich vielleicht noch lieb? Hört er mich überhaupt? Sieht er mich? Manchmal ist es wirklich wichtig, auf was schaust du zuerst? Auf was schaust du zuerst? Und wo gehst du zuallererst hin? Gehst du zuallererst zu deinem Herrn und bist mit ihm im Gespräch? Und in diesen Gedanken musste ich an Daniel denken. Daniel ist für mich ein perfektes Vorbild in diesem ganzen Kontext. Ich lese uns mal Daniel 6 vor. Hier in Daniel 6 geht es um einen Machtwechsel. Ein neuer König hat Babylon, das Reich Babylon, übernommen. Der König Belsasar ist gestorben und Daniel wird sein Nachfolger. Und dann lesen wir hier in Daniel 6, 1 bis 11. Nach Belsasars Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Also hier ist auch, das Alter spielt keine Rolle. Du kannst sogar noch die Königherrschaft antreten, wenn du über 70 bist. Also, aber er war jetzt hier 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohe Beamten auf dem Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs und einer von ihnen war Daniel. Und bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als alle anderen Beamten und Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Und da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich und da sagten sie sich, wir haben nichts, gar nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Und sie eilten zum König und begrüßten ihn und sagten, lang lebe König Darius, wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Und wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden Tagen, in den kommenden 30 Tagen, eine Bitte an irgendein Gott oder Mensch richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Und da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er auch sonst, dreimal am Tag. Also, der König Belsasar ist tot, Darius übernimmt die Königherrschaft und damit sitzt ein neuer König auf dem Thron. Und nicht nur das, sondern mit diesem neuen König kommt auch eine neue Machtstruktur. Sozusagen, es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, eine neue Supermacht ist an der Spitze. Und jetzt ist die Frage, kannst du dir vorstellen, was die meisten Menschen beschäftigt hat damals? Was das Hauptthema in den meisten Gesprächen war unter den Menschen, die sich damals unterhalten hatten? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie untereinander gesagt haben, sag mal, hast du schon gehört? Hast du gehört, wir haben einen neuen König? Und ich bin mal gespannt, wie sich das auf unser Leben auswirkt, wie sich das auswirkt mit der ganzen Steuerabgabe. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser neue König mit dieser ganzen neuen Machtstruktur, die er davor hat, wie sich das auf unser Leben auswirkt, wie sich das insgesamt auf unsere Freiheit auswirkt. Was wird dieser König tun? Und das ist, glaube ich, so ähnlich wie das, was vor sich geht, wenn bei uns eine neue Regierung die Macht übernimmt. Oder wenn das Unternehmen, für das man arbeitet, wenn das aufgekauft wird und ein neues Team von Manager wird eingestellt. Und jeder fragt sich, wie der neue Tag aussehen wird. Wie wird das neue Regime Dinge verändern? Wie wird sich das alles auf mich persönlich, auf mein Leben auswirken? Und alle schauten hier auf Darius, auf den neuen König. Alle schauten auf ihn, alle schauten auf Darius. Aber Daniels Gedanken, die gingen nicht in die Richtung wie die meisten Menschen im Land. Das war für ihn nicht das Wichtigste. Und ich will damit nicht sagen, dass er kein Interesse an den Nachrichten gehabt hat, dass er kein Interesse an irgendwelchen politischen Entwicklungen gehabt hatte. Aber seine Methode, um über das, was die Welt wirklich verändert, auf dem Laufenden zu bleiben, die war anders als die komplette Welt um sich herum. Dreimal am Tag ging er in sein Haus, in das Obergeschoss. Er kniete nieder und betete an. Jeden Tag, dreimal am Tag. Jeden Tag, dreimal am Tag. Und das hält man nicht lange durch. Das hält man nicht lange durch, wenn man das nur aus einer religiösen Pflicht heraus tut. Das tut man nur, wenn man absolut überzeugt ist, dass der Himmel regiert. Und Daniel wusste, dass die Herrschaft Gottes ausschlaggebender ist als jeder königliche Erlass. Also sein Gebetsleben zeigte, was er wirklich glaubte. Und ich glaube, du kannst deinen Glauben bezeugen so viel, wie du willst, aber dein Gebetsleben wird offenbaren, was du wirklich glaubst. Wie blieb Daniel so fokussiert? Wie können wir lernen, effektiver zu beten? Eine Möglichkeit besteht darin, das hat mein ganzes Gebetsleben immer wieder bereichert und auch immer wieder gestärkt. Eine Möglichkeit besteht darin, andere Menschen beim Beten zuzuhören. In der Bibel haben wir da viele, viele, viele Vorbilder dafür. Aber was mich wirklich tatsächlich in meinem Glaubensleben immer wieder am meisten beeindruckt hat, das waren die Gebete von Menschen, die eine total tiefe, tiefe Beziehung zum Herrn hatten. Und das waren in den letzten 40, 50 Jahren, waren das drei Personen in meinem Leben, wo ich sagen kann, die hatten die sind mittlerweile gestorben, eine Beziehung zum Herrn, die war für mich einzigartig, absolut einzigartig. Und das waren Menschen, die nicht nur beiläufig oder schnell mal gebetet haben, sondern das waren Menschen im Prinzip so wie der Daniel, die mit ihrem Gott im Himmel, die mit Jesus verbunden waren, die ihr Herz ausgeschüttet haben, weil sie ihn kennen, die ihr Herz ausgeschüttet haben, die Dinge mit ihm bewegt haben, weil sie ihn lieben und glauben, dass er regiert. Aber auch Daniel kann uns sehr, sehr viel über Gebet lernen. Daniel hat sich auf die Dinge fokussiert, die sich nie ändern. Wie hat er es geschafft, fokussiert zu bleiben? Und zunächst lesen wir in der Bibel, in Daniel 9,2, in seinem ersten Regierungsjahr forschte ich Daniel in den Heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Denkt mal darüber nach, über diesen ganzen Kontext, während alle anderen ihre Aufmerksamkeit auf die neue Regierung gerichtet haben, waren Daniels Augen auf den Höchsten und auf sein Reich gerichtet. Und er war begierig darauf zu erfahren, was Gott über die Zeit, in der er lebte, zu sagen hat. Das war ihm wichtig. Und wie konnte er das wissen? Auf dieselbe Art und Weise, wie wir das heute wissen können. Viele von uns wissen, was in der Welt vor sich geht, indem sie einfach die Nachrichten hören und sehen, wie sie über die sozialen Medien berichtet bekommen, was da abgeht, indem sie im Internet surfen und so weiter. Aber Daniel erhielt seine Informationen und seine Perspektive, indem er nach oben schaute, indem er das Wort Gottes gelesen hat. Nicht nur gelesen, sondern er hat darin geforscht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Daniel die gleichen Schriften von Jeremia gelesen hat, die auch heute in deiner und in meiner Bibel stehen. Er hat damals Jeremia gelesen, genau das, was heute in deiner und meiner Bibel steht. Nichts anderes. Und er hat das Wort studiert. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, als Pastor war es und ist es immer noch meine Aufgabe, das Wort zu studieren, aber wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich dann einfach sage, oh, ich habe jetzt ein Kapitel gelesen und ich habe es einfach runtergerattert, ich habe es einfach runtergelesen. Aber Daniel hat es studiert, er ist darauf eingegangen. Und er hat die Zeichen seiner Zeit aus dem Wort erkannt und nicht aus anderen Quellen. Und ich glaube, auch wir können uns auf das Wort Gottes einlassen und es zusammen mit dem Heiligen Geist studieren. Wenn wir wissen wollen, wo wir in der Weltgeschichte gerade stehen und wie es weitergeht, dann haben wir das Buch von Jeremia, wir haben Jesaja, wir haben Ezekiel, wir haben Daniel, wir haben die Endzeitworte von Jesus, wir haben die Offenbarung, wir haben alles. Und der Geist Gottes erklärt uns, wo wir aktuell weltlich stehen und was auf uns zukommen wird und was wir tun können. Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, ich fokussiere meinen Fokus nicht auf die künstliche Intelligenz, was sie sagt oder was irgendjemand anders sagt, was auf uns zukommt, sondern mein Fokus soll das Wort Gottes sein, weil wir da so viele Informationen haben, die wir da erzählt bekommen. Aber dazu bedarf es eben Gebet. Es bedarf eine Beziehung zum Herrn. Und dazu brauchen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir brauchen diese Ausrichtung auf den Himmel. In dem Abschnitt, den Daniel in Jeremia gelesen hat, war die Rede davon, dass die Gefangenschaft der Juden, ihre Vertreibung aus Jerusalem, dass die 70 Jahre dauern würde. Und Daniel hat dann angefangen zu rechnen und er hat herausgefunden, dass Gott das Exil gemäß seinem Wort angeordnet hat und dass es bald gemäß seinem Wort aufhören würde, dass sie bald wieder zurückkommen. Und was war die Reaktion von Daniel da drauf? Daniel 9,3. Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Er hat gebetet. Er hat gebetet. Seine erste Reaktion darauf war, dass Gott ihm die Wahrheit offenbart hatte, dass ihm sozusagen die Augen geöffnet wurden, um die Perspektive des Himmels und auf diese aktuellen Ereignisse, die damals geschehen sind, zu sehen. Das war sein Gebet, sein Fokus war auf das Gebet gerichtet. Das Gebet erfordert die Bereitschaft, unsere Aufmerksamkeit von allen Sorgen, die uns bedrängen, abzuwenden, unnötige Ablenkung beiseite zu schieben und unsere Aufmerksamkeit auf den Herrn zu richten. Und Daniel hat sich dabei nicht irgendwie passiv zurückgelehnt. Er hat darauf vertraut und darauf gewartet, dass Gott sein Wort erfüllt. Und inspiriert von den Verheißungen Gottes hat sich Daniel gedemütigt. Und er hat gebetet und Und er ist in den Lobpreis gegangen. Daniel 9, 4. Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also sein Blick war immer auf Gott gerichtet. Und mir ist da bei diesen ganzen Gedanken auch nochmal gekommen, Lobpreis verändert unseren Blickwinkel. Indem wir Gott ehren, besinnen wir uns wieder darauf, wie großartig er ist, wie treu er ist und wie ihm nichts unmöglich ist, wie er einen Plan hat. Und der Lobpreis Daniels führte ihn zum Bekenntnis. Daniel bekannte seinem Gott, dass sein Volk sich um menschliche Dinge, um menschliche Lösungen bemüht hat. Und die haben sich nicht nur um menschliche Dinge bemüht und um menschliche Dinge auch gefragt, sondern die haben das auch umgesetzt, anstatt sich eben um die Perspektive des Himmels auszustrecken und ihren Gott zu fragen und ihn um Hilfe zu bitten und die Möglichkeit zu erfragen, die man hat. Und dann flehte Daniel Gott um Erbarmen. Und Daniel wusste, er wusste es, dass sein Gott schon oft Erbarmen gezeigt hatte. Er hat zum Beispiel das Volk aus Ägypten befreit. Er hat es mit starker Hand herausgeführt und Gott hat sich dadurch auch einen Namen gemacht. Das wusste Daniel. Und er wusste, wenn Gott das tun kann, dann würde er es sicherlich wieder tun. Jedenfalls war es die Mühe wert, dafür zu beten, weil er hatte die Verheißung ja im Buch Jeremia gelesen. Und ich lese mal das Gebet Daniels, was er da gebetet hat in dieser Situation. Das ist in Daniel 9, 16, wenn ihr das mal zu Hause nachlesen wollt. Da sagt oder betet Daniel: Herr, immer wieder hast du deine Gerechtigkeit und Treue unter Beweis gestellt. Und jetzt sei nicht länger zornig auf deine Stadt Jerusalem und über deinen heiligen Berg Zion. Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen und auch wir haben weiter gegen dich gesündigt. Jetzt sind Jerusalem und unser ganzes Volk zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Es geht um deine Ehre. Wende dich mir zu und erhöre mich, du mein Gott. Öffne meine Augen und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Und wir flehen zu dir, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Herr, vergib uns, greif ein und handle um deiner eigenen Ehren willen. Zögere nicht länger. Herr, es geht um deine Stadt, es geht um dein Volk. Und Daniel wusste hier ganz genau bei diesem Gebet, dass sein Volk Gottes Gnade überhaupt nicht verdient hat. Und deswegen hat er an Gott appelliert, um seiner selbst willen Barmherzigkeit zu zeigen. Und deshalb hat er gebetet: Herr, es geht nicht um uns, es geht um dich. Und schaut mal, ich habe mir dann die Frage gestellt: Wo sind heute die Männer und die Frauen, die auf diese Art und Weise beten? Warum bete ich nicht so auf diese Art und Weise, obwohl ich die aktuelle Lage des Volkes Gottes, die aktuelle Lage in unserem Land, die aktuelle Lage von Europa, von der restlichen Welt in dieser Endzeit, die kenne ich. Und ich kenne die Verheißung Gottes für diese Zeit. Aber wo sind diese Gebete? Wir sind gerade dabei bei einer Gemeindegründung in Gießen, da darf ich ein bisschen beraten und wir haben dann regelmäßig Gebetstreffen jeden Freitag. Am Anfang waren 8 Leute dabei, dann waren 6 Leute dabei und jetzt stehe ich manchmal alleine mit der zukünftigen Pastorin da. Wo sind diese Gebete, wo wir dann einfach aufstehen und sagen: Der Herr hat uns das gezeigt, der Herr hat uns das gesagt und wir ziehen das jetzt durch und wir fangen im Gebet an. Der Rest von Daniel 9 offenbart dann die Antwort des Himmels auf das Gebet von Daniel, Daniel 9, 21. Da steht: Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meiner Vision gesehen hatte. Noch während ich betete. Kann es sein, wir beten und Gott erhört schon, während wir beten, Gebet? Noch während ich betete. Was wäre gewesen, wenn Daniel nicht gebetet hätte? Was, wenn er einfach Jeremias Prophezeiung gelesen hätte und zum nächsten Punkt übergegangen wäre? Aber für Daniel war das Gebet der nächste Schritt. Und während er betete, bekam er die Antwort von Gott. Und die Antwort, die der Engel Gabriel brachte, lautete, dass Gott Daniels Gebet erhört hat. Er würde genau das tun, worum Daniel ihn gebeten hatte. Nach seiner Zeit. Nach seinem Zeitplan. Und in der Zwischenzeit, so sagte der Engel, solle das Volk Gottes nicht entmutigt werden. Es soll ausharren und seine Hoffnung auf die Verheißung Gottes setzen. Seht mal, und das Gleiche gilt für dich und für mich. Wir beten und wir harren aus, wir klammern uns an die Verheißungen Gottes und wir wissen, dass bald alles neu gemacht wird, dass bald alles anders gemacht wird. Ich glaube, die Tage, in denen wir leben, sind nicht weniger komplex als das, was Daniel zu seiner Zeit erlebt hat. Da ist nicht viel Unterschied. Aber zum Glück können wir uns genauso wie Daniel an das Wort wenden, um zu erfahren, was wir tun müssen, was wir wissen müssen, was wir erfahren dürfen und wie wir denken und leben sollen. Und dazu brauchen wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wer glaubt, dass wir ohne diese Gemeinschaft mit unserem Herrn irgendetwas erreichen können, irgendwie vorwärts kommen können, irgendwie mehr in den geistlichen Bereich wachsen können, das funktioniert nicht. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Beziehung und vor allen Dingen auch diese Gebete dann. Und wir brauchen dann in dieser Beziehung das Hören auf den Heiligen Geist. Und dazu brauchen wir keine Stunden auf YouTube, auf Facebook, auf ChatGPT, auf irgendwelche Programme, um die Welt zu verstehen. Ich sage immer den Leuten, Mensch, diese Stunde, diese zwei Stunden, wenn du einmal anfängst, auf Facebook zu gucken, du kommst so schnell nicht mehr raus. Und wenn du diese Zeit einfach nutzt und du kommst in die Gegenwart des Herrn und du bist mit ihm im Gespräch, das ist tausendmal wertvoller, als die Meinung von anderen irgendwo aufzusaugen. Also richte dich auf den Himmel aus. Frag den Herrn. Such die Gemeinschaft. Gebet ist kein Monolog. Es ist eine Gemeinschaft mit dem König. Es ist eine Gemeinschaft mit dem Herrn aller Herren, mit dem Himmel. Und drittens, verankere dich, festige dich im Wort Gottes. Lies die Verheißungen, weil Gott hat einen Plan für dich und für die Endzeit. Und Gott kann das Unmögliche, wie das dieser Trailer auch irgendwo gezeigt hat, das Unmögliche, wo du denkst, hey, das funktioniert nicht, ich schaffe das nicht. Mit Gott kannst du über Mauern springen, mit Gott ist das Unmögliche möglich. Und wenn wir begreifen, dass der Himmel regiert, verändert das alles. Es nimmt uns die Angst und gibt uns eine Hoffnung, die wir dann mit dieser Generation auch teilen können. Auch da ist mir es nochmal ganz neu bewusst geworden, dass jetzt Menschen in meinem Opa-Alter, in meinem Rentenalter auf mich zukommen, die jüngere Generation, das ist irgendwo eine Ehrerweisung, dass ich das, was der Herr mir sagt oder was er mir offenbart, wir können das weitergeben. Und da ist so viel Potenzial hier auch in diesem Raum mit drin. Also lasst uns wie Daniel sein, Fenster auf, die Knie beugen, den Blick nach oben und festmachen, weil der Herr auf dem Thron ist. Amen. Herr, ich danke dir für dieses Werkzeug des Gebets. Ich danke dir für diese Ermutigung, die du uns immer wieder auch gibst, dass es sich lohnt, wirklich in dieser Gemeinschaft mit dir Dinge einfach umzusetzen, die Dinge zu sehen, die dir vor Augen sind, die Dinge zu sehen, die uns bewegen, die Dinge zu sehen, die du verändern möchtest. Und ich bete, Herr, für uns, für jeden Einzelnen, dass wir wirklich diese Zeiten, diese wertvollen Zeiten mit dir einfach einplanen. und wir können sie einplanen, auch wenn unser Alltag wirklich zugestopft ist mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, das ist oftmals eine Lüge des Feindes, der uns irgendwie die Zeit rauben möchte und uns suggerieren möchte hier, das bringt heute nichts mehr, mach das mal morgen. Und morgen ist es dann übermorgen. Herr, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns einfach die Zeiten zeigst und die Situationen zeigst, wo wir uns mit dir eins machen. Und ich bete, Herr, dass es kein religiöses Ritual ist, sondern dass es wirklich eine Herzenshaltung ist. Wie bei dem Daniel. Jeden Tag. Dreimal am Tag. Und ich bin davon überzeugt, er hat nicht einfach nur gebetet, Herr, danke, Amen oder tu das, Amen, sondern ich glaube, das war wirklich dreimal am Tag ein hingegebenes Gebet, ein inniges, tiefes Beziehungsgebet mit dir. Und ich danke dir, dass du auf Gebet reagierst. Ich danke dir, dass wir in diesem ganzen Kontext dich auch näher kennenlernen dürfen. Dass wir einfach erfahren dürfen, wie wertvoll es ist, deine Persönlichkeit, deinen Charakter zu erkennen, den aufzunehmen. Und das baut Glauben auf, das gibt Sicherheit, das gibt Stabilität, das gibt Vertrauen. Ich danke dir für solche wertvollen Menschen wie den Daniel, dass wir wirklich Frauen und Männer in der Bibel auch erleben können und entdecken können, die in diesem ganz tiefen Glauben standen und wo wir einfach sehen können, wie sie ihr Leben gestaltet haben, wie sie in Beziehung mit dir gekommen sind. Ich danke dir aber auch für solche Filme, die einfach uns auch ans Herz gehen, wo wir einfach auch dann interpretieren dürfen, dass du derjenige bist, der einfach sagt, hey, gib nicht auf. Mach weiter. Ich bin bei dir. Ich habe noch viel mit dir vor. Dass du uns ermutigst, bleib dran. Gib dein Bestes. Und du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Ich danke dir, dass wir davon partizipieren dürfen, dass wir davon wirklich nehmen dürfen. Und das soll wiederum unser Umfeld einfach auch spüren, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist. Und so segne ich uns in diesem Sinne, dass wir wirklich offene Augen, sehende Ohren, hörende Ohren, sehende Herzen und hörende Ohren haben. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, mit dem wir kooperieren dürfen. Und das wird einfach einen Unterschied machen. Lobpreis und Ehre und Dank gebühren dir. Amen. Amen.
Ja, danke Andreas, du hast uns echt ermutigt für Gebet. Du hast, also ich empfinde, so in unsere Herzen das auch so reingegeben, so hineingesprochen und aufgebaut ist wieder. Dann nochmal ganz neu.